Bettrekorder 3. Willkommen. Schön, dass ihr reinhört und schön, dass wir wieder hier gemeinsam in der Sprecherkabine stehen können. Hallo Andreas.
Hi Sascha.
Wir haben Montag, den 10. November. Also wir nehmen diesmal ganz knapp vor der Veröffentlichung auf. Das hat aber einen guten Grund. Wir waren nämlich letzte Woche, für mich eine Premiere, am Donnerstag, war ich zum ersten Mal auf dem Fachkongress der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft, DVG, in Berlin. Und da war ich nicht aus Jux und Laune, auch wenn es sehr schön war, sondern, Andreas, wir beide haben uns da getroffen. Du warst sowieso da für die Katzenmedizin, für die Hundenrunde und für Just for Vets. Aber wir waren auch für Wettrekorder da, denn wir haben für die Dezember-Ausgabe mal nachgehorcht, wie denn der Wissenstransfer aus der Forschung in die Praxis der Tiermedizin gelingen kann.
Ganz genau. Und das Interessante war, dass wir drei Hochkaräter vor dem Mikrofon hatten. Das war einmal Professor Dr. Martin Kramer, er ist der Präsident der DVG. Mit ihm haben wir gesprochen, genauso wie mit Professor Mirja Nolf vom Universitären Tierspital in Zürich. Und last but not least mit Professor Eva Schnabel-Feichter. Sie ist die Abteilungsleiterin Kleintierchirurgie an der Vet-Med-Uni in Wien.
Das hat sich gerade angehört, als wenn du Vet-Vet-Uni gesagt hast, aber du hast Vet-Med-Uni gesagt, ne?
Ich habe Veterinärmedizinische Universität zu Wien gesagt.
Sehr schön, sehr schön. Ja, und ich muss sagen, ich fand's wirklich spannend. Nicht nur die Interviews, die werdet ihr im Dezember hören. Haben wir auch noch was Besonderes vor? Gibt es nämlich vielleicht drei kleine Wettrekorder-Ausgaben. Das werdet ihr dann sehen ab dem 15. Dezember. Ich fand es wirklich total spannend. Ich tauche ja immer tiefer in die Tiermedizin ein sozusagen und fand es spannend, wie vielfältig dieser Kongress ist. Also da geht es natürlich unterschiedlichste Tierarten, die man sich vorstellen kann. Also es gab eine Session zum Beispiel zur Schneidezahnextraktion beim Kaninchen oder eine Session über den afrikanischen Weißbauchigel, bis natürlich Hunde, Katzen, also alles, was man sich vorstellen kann. Und dann fand ich es unglaublich, wie nahbar alles war, wie gut ich da sozusagen mich mit den Leuten unterhalten kann. Das war super entspannt.
Das liegt natürlich auch schon daran, dass wir jetzt mittlerweile die dritte Folge des Wettrekorder machen. Und ich habe auf jeden Fall dort gehört, dass unser Projekt, unser Podcast sehr wohl wahrgenommen wird und dass es tatsächlich viele Hörerinnen gibt, die uns extrem gelobt haben.
Jetzt lobst du unseren Podcast, den Podcast ja doch.
Das ist auch wichtig, weil es mir am Herzen liegt. Es gab viele Gespräche darüber und danach höre ich auch auf, wo die Leute dezidiert gesagt haben, dass sie es sehr, sehr wohltuend finden, dass wir uns aufmachen, Spezialistinnen zu suchen, die zu interviewen und so leichte und trotzdem nachhaltige Podcasts zu produzieren.
Und hier halte ich kurz inne, denn das mit dem Leicht, muss man sagen, ist für die heutige Ausgabe eine ganz besondere Herausforderung, weil es kein leichtes Thema ist. Ich habe eben gesagt, dass ich es total spannend fand, wie nahbar, wie vielfältig das ist. Die Leute sind angetrieben von ihrer Leidenschaft. Das haben wir auch sogar bei Professor Martin Kramer erlebt, der wirklich ja schon viel erlebt hat in diesem Berufsfeld, viel erreicht hat auch und trotzdem immer noch für die Tiermedizin brennt. Diese Leidenschaft, die hat aber eben auch, Kehrseite ist vielleicht nicht der richtige Begriff, mir ist aber einfach kein besseres Wort eingefallen in der Vorbereitung. Diese Leidenschaft verbindet eben die TiermedizinerInnen, eine unserer Gäste in der heutigen Ausgabe, nämlich Doktorin Christina Dickomeit, werdet ihr nachher hören, hat das in der Anekdote auch erzählt. Sie sagt, wenn im Privaten drei Tierärztinnen zusammenstehen, die reden nur über Tiermedizin. Das Thema treibt die Leute halt um und ist eines, das einen bewegt. Aber genau diese Leidenschaft hat auch eine andere Seite. Und darüber wollen wir heute sprechen. TiermedizinerInnen sind überproportional häufig im Vergleich zur Normalbevölkerung von psychischen Belastungen betroffen.
Darum geht's in dieser dritten Folge des Wettrekorder, nämlich ein Thema, das lange kaum offen angesprochen wurde, erst in den letzten Jahren, doch betrifft das sehr, sehr viele in der Tiermedizin Tätigen, nämlich die psychische Gesundheit. Die Frage, viele brennen, aber warum brennen so viele aus? Mhm. Und vor allen Dingen, lässt sich das verhindern, beziehungsweise wie lässt sich das verhindern?
Und dass das dramatisch ist und dass man darüber sprechen muss, zeigt sich, und das ist natürlich das Extrem, dass auch die Suizidraten in der Tiermedizin höher sind als in der Normalbevölkerung. Es gibt unterschiedliche Studien, unterschiedliche Zahlen, aber sie sind eben deutlich signifikant höher als in der Normalbevölkerung. Wir steigen ein in dieses nicht ganz leichte Thema mit wunderbaren Gästen allerdings, die wir kennenlernen durften durch die Produktion dieser Ausgabe. Und wir steigen ein in der Praxis. Wir waren in Köln, im Vetzentrum Köln. Und das ist ziemlich beeindruckend. 24/7 Klinik mit dem kompletten Notfallmanagement, was man sich denken kann in der Tiermedizin.
Fast 100 Mitarbeitende sind da unterwegs.
Von der TFA, TiermedizinerInnen, wirklich das ganze Programm. Und wir hatten die Möglichkeit, drei Perspektiven einzufangen. Wir haben mit der eben schon zitierten Christina Dickomeit sprechen können.
Der klassische Kindheitstraum, wirklich kleinsten Kindertagen. Und zwischendrin habe ich ein bisschen gezweifelt in der Oberstufe, ob ich nicht vielleicht doch Lehramt oder Gartenbau machen möchte. Habe dann gedacht, nee, komm, ich probiere es wenigstens. Wenn es nicht klappt, dann ist es ein Zeichen, dann mache ich was anderes. Und irgendwann war ich fertig. Und dann war ich Tierarzt.
Dann Jennifer Oster. Sie ist TFA im Vetzentrum.
Immer Haustiere gehabt, immer gerne mit denen irgendwas gemacht und war auch als Kind dann immer bei den Tierärzten dabei und fand das total spannend. Und meine Mutter hat tatsächlich witzigerweise irgendwann beim Aufräumen mal so einen Malwettbewerb noch gefunden, wo man malen sollte, was man später werden wollte. Da stand dann noch Tierärztin drauf. Tiermedizinische Fachangestellte ist es tatsächlich geworden.
Und außerdem mit Nina Theerhag und auch sie schildert uns, Tierärztin war schon immer ihr Ding.
Ich wollte schon immer Tierärztin werden. Also ich wüsste jetzt gar nicht genau, was jetzt so akut der Auslöser war, aber ich habe das in der Schule schon gemerkt, dass mich jetzt das Thema Biologie, Medizin so in die Richtung einfach total interessiert hat. Ja, und wusste ehrlicherweise auch nicht so richtig, was ich sonst anderes machen wollen. Und hat das glücklicherweise geklappt und macht mir ganz viel Spaß.
Und jetzt steigen wir ein in unser Gespräch mit den drei. Und unsere erste Frage war, ob das Thema mentale Gesundheit in der Ausbildung, im Studium irgendeine Rolle gespielt hat.
Ich bin tatsächlich das erste Mal so im Studium damit in Berührung gekommen, dass das halt mit erwähnt wurde, auch vor allem teilweise im Rahmen von Fächern, wo man sagt, okay, man hat so ein paar andere Fachrichtungen angepriesen. Also man kann ja mit dem Tiermedizinstudium einfach unfassbar viel und unfassbar viele Bereiche gehen, wo das dann immer wieder so ein bisschen Thema war und dann mehr und mehr aufkam. Es war wahrscheinlich auch so die Zeit, wo man vielleicht mehr das Bewusstsein dann hatte, dass sich das entwickelt hat. Aber also vor dem Studium war mir das tatsächlich nicht bewusst.
Also ich hatte gar keine Ahnung davon, dass das so eine hohe Suizidrate hat in der Tiermedizin und habe es auch tatsächlich mehr oder weniger, also bei uns in der Ausbildung ist das gar nicht angesprochen worden. Und ich habe es mehr oder weniger nur durch Zufall hier über die Klinik oder über Social Media dann irgendwann mitbekommen. Aber in der Ausbildung direkt also in der Berufsschule ist da kein einziges Wort drüber gefallen.
Bei mir in der Uni auch gar nicht. Ich habe ja meine Ausbildung auch weiter an der Uni Gießen gemacht. Da war das auch selbst im klinischen Alltag eigentlich gar nie Thema. Erst später durch Fortbildungen in England habe ich mich viel mehr damit auseinandergesetzt, mit der Thematik. Dass es in der Tiermedizin natürlich so erfolgreich im Bösen ist, also so häufig leider von Erfolg gekrönt, das liegt natürlich daran, dass wir die ganzen Medikamente haben, frei verfügbar, was die anderen Berufsgruppen nicht haben und dass wir wissen, wie es geht und auch regelmäßig, nicht gerade tagtäglich, aber doch sehr häufig tun müssen.
Es ist halt einfach schon auch eine hohe Stressbelastung, die viele einfach mit nach Hause nehmen, weil ich glaube, es ist in der Tiermedizin total weit verbreitet, dass es halt so dieser Kindheitstraum ist, dass man sagt, okay, man möchte irgendwie Tieren helfen und dann ist es in der Realität so, dass man häufig halt einfach mit diesen sehr schwer kranken Tieren konfrontiert ist, dass man den Tieren teilweise nicht helfen kann, was an sich schon psychisch belastend sein kann. Und dann hat man auf der anderen Seite noch die Patientenbesitzer mit im Raum, die natürlich auch psychisch daran zu knabbern haben, wenn man dem Tier nicht helfen kann, teilweise dann auch in ihrer Verzweiflung dann in eine Wut kommen gegenüber dem Tierarzt, der Tierärztin. Und was halt häufig noch mit reinspielt, ist einfach auch eine Geldproblematik, dass einfach viele Besitzer sich die Behandlung ihres Tieres finanziell nicht leisten können, was auch zu einem weiteren Konfliktpunkt führt.
Weil wir könnten ja helfen. Wir können so viel machen heute in der Tiermedizin. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und das Ende, natürlich schwer, schwer krankes Tier, kann man nicht immer retten, das ist klar. Aber ganz häufig ist die Geldbörse das Limit.
Nina Terhaag und Christina Dickomeit haben hier sehr eindringlich dargestellt, wo einige der täglichen Stressfaktoren liegen. Wie das Wetzow-Zentrum konkret mit diesen Herausforderungen umgeht, erklären Sie uns jetzt.
Ich habe da gar keine Berührungsängste in dem Sinne, fand es aber schwierig, dass es wenig Angebote oder Anlaufstellen oder überhaupt Informationen gibt, die sich damit auseinandersetzen. Und ich bin vor ein paar Jahren mehr oder weniger zufällig drüber gestolpert, dass es sowas gibt wie einen psychologischen Ersthelfer. Und fand das, hab erstmal getestet, ob das Konzept gut ist. Und natürlich ersetzt das keinen Psychologen, das ersetzt kein professionelles Gespräch oder eine Begleitung. Aber ich finde es einen super ersten Schritt, vor allen Dingen für Menschen, die Personalverantwortung haben, aber vielleicht mit den Themen nicht ganz so beherzt umgehen, wie ich das vielleicht manchmal machen kann, da einen ersten Einblick zu kriegen. Das haben wir jetzt versucht, hier auch so ein bisschen mehr zu etablieren. Es gibt externe Fortbildungen, die man machen kann. Da geht es ein bisschen darum, dass man einfach erstmal einen allgemeinen Einblick gibt oder bekommt, was gibt es alles für verschiedene Gruppen an psychischen Erkrankungen und einem die Angst, oder wenn man sie hat, die Angst genommen wird, mit diesen Themen wirklich offen umzugehen. Und auch das Thema Suizid ist, kommt dort ganz explizit vor. Auch die Frage, was mache ich, wenn ein Mensch, ein Kollege, ein Freund mir sagt, er möchte sich suizidieren, wie gehe ich dann damit um? Was sind gute Reaktionsmöglichkeiten oder was sollte man vielleicht, wenn es geht, so Reflexantworten vielleicht vermeiden? Das fand ich jetzt sehr, sehr hilfreich, weil das ja schon ein Thema ist, wo man jetzt nicht mal gemütlich beim Glas Wein abends drüber spricht, zu sagen, und Suizid, wie sieht's so aus bei euch? Das ist jetzt ja nicht ganz so gesellschaftsfähig. Und da wird einem dann schon sehr die Scheu genommen, auch wirklich die Worte klar in den Mund zu nehmen, auch Personen direkt anzusprechen und auch keine Angst zu haben, das zu begleiten, wie man da Lösungen finden kann.
Wir haben tatsächlich bei uns das Glück, dass das TFA-Team im OP relativ eng miteinander auch ist, dass wir auch Privatsachen zusammen unternehmen. Wir sind relativ wenig, wir sind jetzt, glaube ich, 6 Leute. Das ist halt einfach ein bisschen mehr auch auf der freundschaftlichen Ebene. Das heißt, wir sind auch einfach mal abends zusammen unterwegs, setzen uns irgendwo in ein Restaurant und dann ist das einfach ein ganz anderes Ambiente, wo man vielleicht auch einfach ein bisschen entspannter ist und entspannter über alle möglichen Themen halt sprechen kann. Zusätzlich gucken wir immer, dass wenn wirklich belastende Situationen sind, also wenn wir mal die blöde Situation haben, dass wir schwerkranke Patienten in Narkose auch verlieren, dass wir die relativ kurz danach einmal kurz besprechen, am selben Tag noch und dann 2-3 Tage später nochmal sagen, okay, wir setzen uns nochmal eine Viertelstunde hin, wir besprechen den Fall nochmal, wie geht's euch damit, wie können wir vielleicht auch dafür sorgen, dass es beim nächsten Mal entweder gar nicht erst vorkommt oder dass wir wissen, wie wir beim nächsten Mal besser damit umgehen, um das zum Beispiel nicht mit nach Hause zu nehmen, sondern zu versuchen, das wirklich in der Klinik zu lassen. Das funktioniert auf jeden Fall bei uns im kleinen Team sehr gut. Und wir haben halt immer zusätzlich noch die Möglichkeit, wenn wir als TFA sagen, okay, irgendwie war das blöd, dass wir zum Beispiel eine Nina als Vertrauensperson auch gewählt haben, auch mit für uns TFAs, dass wir sagen, wir haben noch einen Tierarzt als Ansprechpartner, mit der man auch immer sagen kann, hey, hast du mal 5 Minuten, können wir uns mal kurz irgendwo zusammen hinsetzen und einfach mal quatschen. Das hilft tatsächlich einfach sehr, dass man weiß, dass man mit Leuten sprechen kann. Also das ist was mir immer am meisten hilft, dass ich sage, wenn irgendwie was ist, ich habe Ansprechpartner, wo ich hingehen kann. Ich weiß, die erzählen das nicht weiter, sondern es bleibt unter uns und wir können einfach mal wirklich drüber sprechen, was auch immer es sein sollte.
Und dann wurde Jenny Oster nochmal ganz deutlich, ihr ist nämlich wichtig, dass das darüber sprechen nicht vergessen wird.
Wir sprechen drüber, bevor du nach Hause gehst, damit wir es quasi abgearbeitet haben. Und auch wenn das dann eine Viertelstunde nach Dienstschluss noch ist, dann sagt man, nee, ich gehe jetzt nicht pünktlich nach Hause, sondern wir sprechen noch kurz, damit du es halt schaffen kannst, es nicht mit nach Hause zu nehmen. Oder mein Tipp zum Beispiel ist, dass ich immer Sport hilft mir persönlich sehr gut, dann zu sagen, hey, wollen wir noch eine Runde zusammen rausgehen, Kaffee trinken, eine Runde um den Block laufen oder ich gehe dann manchmal auch einfach noch ins Schwimmbad und sage, ich schalte jetzt einfach mal den Kopf aus, um das wirklich dann sein zu lassen, bevor ich zu Hause bin und dann zu Hause auch wirklich zu Hause runterkommen zu können.
Man kann natürlich Leute nicht nötigen, sozusagen über ihr persönliches Preis zu geben. Wir unterstützen immer, sobald irgendwo aus dem Team diese Wünsche kommen, auch mit Kommunikationsfortbildungen, Stressmanagementfortbildungen, solche Geschichten. Das machen wir, weil wir da auch beide wirklich von überzeugt sind. Manchmal würde ich mir mehr Offenheit vielleicht in den ein oder anderen Teams wünschen. Wir machen es, weil wir wirklich davon überzeugt sind und haben da viele Angebote. Also ich kann, glaube ich, sagen, wenn man das letzte Jahr nimmt, war der Großteil der extern organisierten Fortbildung vor allen Dingen Stressmanagement, Kommunikation, solche Geschichten. Weil ich finde es auch wichtig, auch wie kommuniziert man, wie redet man miteinander. Ich habe selber auch eine Ausbildung gemacht für gewaltfreie Kommunikation. Wirklich den Fokus auf sehr sachbeschreibend, Emotionen, sich selber zu reflektieren, warum ärgern mich gerade Dinge, das vielleicht auch lernen, vernünftig an mein Gegenüber zu bringen und auch wahrzunehmen, was steht eigentlich bei meinem Gegenüber so zwischen all den ganzen vielen Zeilen, die er mir gerade vielleicht mitteilt. Wir kooperieren auch mit einer Psychologin, die uns in absolutem Akutfall unterstützen kann, weil es ja einfach sehr, sehr schwierig ist, wenn jemand eine Problematik hat, einen Termin zu bekommen. In Nordrhein-Westfalen gibt es leider nicht, wie in Bayern, einen psychologischen Rettungsdienst sozusagen, sondern man ist hier einfach auf den ganz normalen Rettungsdienst angewiesen, was ich nicht immer die beste Anlaufstelle für alles finde. Und wenn jemand sagt, mir geht's wirklich schlecht, ich warte, sitze aber auf, ich weiß nicht, 20 Wartelisten und das schon seit Wochen, haben wir eine Psychologin, die uns da dann auch unterstützen kann.
Das also sind die Hilfestellungen innerhalb des Teams. Aber dann gibt es ja noch die Tierbesitzenden. Sascha, du hast 2 Hunde. Wie bist du eigentlich als Besucher in der Tierarztpraxis?
Also ganz ehrlich, nach dieser Aufnahme, nach diesen Aufnahmen, wir haben ja unterschiedliche Perspektiven, anders. Ich reflektiere nochmal anders über meine Kommunikation. Und das ist ein schwieriges Thema. Ich finde das schon sehr herausfordernd, weil wir haben eine Erwartungshaltung als Besitzende, wenn wir mit einem kranken Tier in die Praxis kommen. Wir haben natürlich auch Sachen im Kopf wie, oh, das wird bestimmt wieder super teuer oder was weiß ich. Aber ich bin natürlich oft in Sorge. Ich gehe ja nicht mit dem Tier dahin, wenn es ganz gesund ist. In der Regel, ja, schwierig, würde ich sagen.
Hören wir doch jetzt mal uns an, was sich Christina Dickomeit denn von den Tierbesitzenden wünscht.
Ich würde mir viel mehr wünschen, dass Besitzer anders mit ihren Tierärzten umgehen. Weil das ist, glaube ich, für alle im tiermedizinisch arbeitenden Sektor oder überhaupt im sozialen Sektor das große Problem. Weil wir machen unsere Arbeit gerne, wir machen sie mit Herzblut und wir machen sie im Schnitt alle weit über unsere regulären Arbeitszeiten hinaus. Und ich war am Wochenende auf einer Party, da waren auch Tierärzte und da sagte der Mann meiner Freundin, der kein Tierarzt ist, und sagt, ach Gott, kaum treffen sich 3 Tierärzte, reden sie über Tiermedizin. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem, weil wir einfach wirklich, wir schleppen es viel mit uns rum. Es ist für uns extrem wichtig, dass das gut läuft, dass wir die Tiere gut versorgen und dass wir auch die Besitzer nicht zufriedenstellen im Sinne von, wir wollen ihnen alle Wünsche erfüllen, aber wir möchten ja schon den Tieren helfen. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen für viele der Jüngeren oder ich würde sagen, glaube ich, für alle jüngeren Mitarbeiter, sei es unsere Azubis, sei es Anfangsassistenten, Interns, diese Wut und Aggressionen, natürlich bedingt durch die Hilflosigkeit der Besitzer, die einem da in der Summe in so einer 24/7-Notdienstklinik entgegenkommt, das ist schon hart.
Dann sind es halt schon viel Diskussionen über Geld allgemein einfach. Und wenn wir die von einer Rezeption direkt mitbekommen, ist es schon so, dass viel Fragen zum Thema Kosten kommen. Und dann kommt es einfach so ein bisschen drauf an, wie man es schafft, die Kunden tatsächlich damit einzufangen, um ihnen einfach klarzumachen, dass diese Kosten halt einfach so sind, dass diese Kosten ihre Berechtigung haben. Und dann haben wir es hier auch in den Kommunikationsfortbildungen eigentlich relativ gut schon Tools bekommen, wie man die Kunden auch selber auf seine Seite gezogen bekommt, dass man ihnen wirklich im Zweifelsfall einfach erklärt, naja, ich bin jetzt hier am Wochenende, damit wir ihrem Tier helfen können, wir wollen ihrem Tier helfen und Kosten sind dann halt einfach die Verantwortung vom Patientenbesitzer Und wenn man da relativ offen und von vornherein mit den Erwartungen vom Besitzer sich schon relativ auf eine Ebene bekommt, dann geht das in vielen Fällen auch gut.
Es gibt eben aber manchmal auch Fälle, da gelingt es auch mit guter Kommunikation nicht mehr.
Hier ist jetzt eine Grenze erreicht. Die Behandlung, das Vertrauensverhältnis ist einfach gestört. Die Behandlung wird jetzt da nicht fortgesetzt. Und das ist auch was ich tatsächlich sehr gut finde, dass man sich da jetzt wirklich darauf verlassen kann, dass man da dann nicht alleine gelassen wird und sagt, okay, wenn diese Person jetzt, also wenn das einfach nicht funktioniert, das Vertrauensverhältnis muss da sein, damit eine Behandlung einfach vernünftig funktionieren kann, dass man das dementsprechend dann beenden kann. Aber es gibt Kunden, die dann vorne an der Rezeption oder bei den TMFAs sich unfassbar schlecht benehmen, verhalten und dann kommt eine Person mit einem Arzttitel auf dem Namensschild in den Raum und dann sind sie zuckersüß.
Es ist beschämend, dass in Deutschland, einem Land, das sich selbst gerne als besonders tierlieb darstellt, schwer kranke Tiere von Kliniken abgewiesen werden, wenn die Halterinnen nicht sofort Geld oder eine Anzahlung leisten können. Ein Hund in Lebensgefahr wird einfach zurückgeschickt. Das ist nichts anderes als unterlassene Hilfeleistung.
Das ist kein Text vom Andreas, den er sich gerade ausgedacht hat, sondern ein tatsächlicher Post, den wir am gleichen Tag auf dem Rückweg aus der Klinik noch bekommen haben. Wir haben da mit der Social-Media-Beauftragten gesprochen und haben diesen Post zugeschickt bekommen, weil wir über das Thema Social-Media gesprochen haben. Und das war krass. Und dieses Thema unterlassene Hilfeleistung und Geld spielt leider immer wieder eine Rolle in der Kommunikation, in der Presse und bei Social-Media.
Und Abzocke. Also das ist ja auch immer ein ganz, ganz großer Punkt. Und das hat wirklich hier das ganze Team richtig getroffen, als dieser Artikel rauskam. Ich sag oft, ich frage immer die Azubis, manchmal muss man das immer etwas deutlicher sagen, zu sagen, lies die Google-Rezession nicht. Tu es einfach nicht. Guck einfach nicht rein. Weil wer schreibt, das in einer ruhigen Minute wissen wir das alle, dass wenig Besitzer schreiben, die super begeistert sind, sondern meistens der im Nachtdienst vielleicht mit seiner, keine Ahnung, abgerissenen Kralle 4 Stunden warten musste, der natürlich nicht gesehen hat, dass hinten vielleicht super kritische Patienten sind, dass operiert wurde. Der hat halt sich und seinen Hund und die blutende Kralle gesehen und ist ganz unglücklich.
Man nennt das vielleicht eher Richtung Ethik und Kommunikation, dass man in solchen Fächern in der Ausbildung einfach darüber spricht, dass wir in der Ausbildung schon Mechanismen an die Hand bekommen, wie man mit seiner eigenen mentalen Gesundheit umgeht, wie man auch lernt, mit schwierigen Kunden umzugehen, wie man das schafft, im Team miteinander ordentlich zu arbeiten. Das ist halt bei uns in der Berufsausbildung gar kein Thema. Das würde ich mir da tatsächlich so ein bisschen wünschen, dass da von der Politik vielleicht mal in die Richtung was angestoßen wird, im Studium vielleicht sinnvollerweise auch.
Bei mir im Studium war es so, dass wir das über ein Wahlpflichtfach auch Kommunikation in einem Semester so ein bisschen mit quasi dazu buchen konnten als zusätzliche Veranstaltung. Ich gehe davon aus, dass das was ist, was jetzt gerade aktuell immer mehr kommt, aber das wäre schon was, wo definitiv noch Verbesserungspotenzial ist, dass man sagt, okay, man baut das immer mehr ein in dieses Studium und hat da einfach schon direkt die Sachen, weil es ist, man lernt unfassbar viel im Studium und steht dann aber im Endeffekt natürlich vor den Menschen und hat dazu dann gar nichts gehabt. Das wäre super, wenn das halt einfach noch viel mehr ein Bestandteil ist und da einfach die Aufmerksamkeit einfach viel mehr da ist, das Bewusstsein mehr vorhanden ist, dass das eine Thematik ist und dass das eine Problematik ist. Das kommt immer mehr, dass jetzt auch über Social Media die Aufmerksamkeit dahin gelenkt wird. Aber das sind alles Sachen, die einfach da noch viel mehr vorangehen könnten.
Was ich finde, was es wie in der Tiermedizin, was es viel mehr geben sollte, das hatten wir auch im VOK schon mal mit vorgestellt, sind die also aus der Humanmedizin, die Balint-Gruppen, dass die deutlich mehr etabliert werden. Das ist noch ein bisschen arg zäh, weil es da nichts Eigenes für die Tiermedizin gibt. Es gibt ein paar Tierärzte, die jetzt versuchen, da ein bisschen Fuß zu fassen. Das fände ich auf jeden Fall ein sehr, sehr hilfreiches Konstrukt, weil das einfach, ja, man ist auf einer Ebene. Man ist unter Kollegen, man bespricht die Sachen. Im Moment ist nur die Möglichkeit, dass man sich eine humanmedizinische Balint-Gruppe vor Ort sucht. Und da können viele dessen, was für uns belastbar ist, der ganze finanzielle Aspekt, wie soll ich das diskutieren in einer Gruppe von Humanmedizinern? Und da sollte sich auf jeden Fall in der Tiermedizin noch das mehr, ja, sich einfach mehr tun. Dass wir nicht darauf angewiesen sind, eine Balin-Zulassung nur dann zu bekommen oder überhaupt eine Ausbildung machen zu können, wenn wir so und so lange und so und so viele Sitzungen in der Humanmedizin zugebracht haben. Da denke ich, da brauchen wir noch andere Strukturen.
Es sind halt häufig so diese vielen kleinen Sachen, wo man dann einfach schon in dem Sinne hellhörig werden muss, sowohl selber als auch vom Umfeld, wenn man das mitbekommt, bevor es halt einfach dann viel wird, weil man halt häufig in diesen kleinen Sachen noch eingreifen kann und sagen kann, okay, man kann da irgendwas ändern, bevor es halt dann einfach zu so einer Extremsituation dann überhaupt kommt. Und das ist halt einfach was, wo man auch gucken muss, dass das halt einfach noch viel mehr präventiv einfach dann passiert.
Wir können Angebote machen, sei es Kommunikation, sei es Stressbewältigung, Management, was ich wichtig finde, aber wir können natürlich keinen zwingen. Und wir haben eine sehr, sehr gute, für alle Bereiche gute Ansprechpartner, würde ich mittlerweile sagen. Aber klar, man muss es sich selber eingestehen können. Das kann vielleicht auch nicht der ein oder andere. Und dann zu sagen, ich gehe wirklich mal, vielleicht auch, wenn ich nur passiv beisitze und gar nicht aktiv mich beteilige, aber ich sitze vielleicht mal und höre mir das ein oder andere an und nehme vielleicht auch eine gute Idee mit nach Hause. Der erste Schritt ist, ich muss mich selber reflektieren wollen.
Und das waren die Ausschnitte aus einem, ich weiß gar nicht, eine Stunde? Wie lange haben wir gesprochen im Wettzentrum? Ja, aus einem ganz, ganz tollen Interview, was wir im Wettzentrum haben. Und das waren die für uns wichtigsten Ausschnitte zu dem Thema, was wir hier in dieser Ausgabe beleuchten wollen. Und bevor wir weiterspringen in die anderen Perspektiven, wollten wir euch aber einen Gedanken von Nina Theag nicht vorenthalten. Vielleicht auch mal die schönen Dinge ins Auge zu fassen.
Immer so ein bisschen zu versuchen, okay, diese Prioritäten umzusetzen, dass ich mich dann nochmal versuche, okay, hinzusetzen, okay, was ist denn bei den 15 anderen jetzt gut gelaufen und was war da gut und nicht diesen einen, der ja im Endeffekt nur einen geringen Prozentteil annimmt. Wir sprechen da jetzt gerade die ganze Zeit drüber, über was alles schief läuft. Das ist ja prozentual gesehen doch viel, viel, was einfach super läuft und wo es gut ist und wo man positive Erfahrungen rausziehen kann. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, dass man sagt, okay, man versucht sich da so ein bisschen mehr drauf zu fokussieren.
Das Thema mentale Gesundheit ist absolut kein deutsches Phänomen.
TiermedizinerInnen überall auf der Welt haben die gleichen Herausforderungen, wie internationale Studien zeigen. Und deshalb haben wir die Gelegenheit genutzt, waren ganz froh, und hatten uns fernmündlich, wie es so schön heißt, mit Gigi Santos getroffen. Sie ist Executive Director der Organisation Not One More Vet oder NOMVI.
Die weltweit TiermedizinerInnen unterstützt, psychisch gesund zu bleiben.
I wasn't aware of the significant issue. I was aware that there are issues, but coming through the interview process, my eyes were opened widely. What I always think back to is veterinarians, they're one of the only healthcare industry people who have to talk to the patient or the client about not only what's going on medically, but the finances behind taking care of that. And also making life or death decisions several times a day with clients. And so I knew it was a challenging job. I knew it wasn't all kittens and puppies, but coming in when I learned that there is a high rate of death by suicide, that there are really a lot of mental health concerns, burnout, compassion fatigue, people having anxiety, dealing with stress, depression, etc. And I learned that this is a worldwide situation, not just in Germany, not just in the US or Europe, but Australia, China, everywhere. Veterinarians are asked to do a lot, and their days are filled with a lot of small traumas, is the way I express it.
Gigi Santos hat hier nochmal zusammengefasst, im Grunde, was wir ja eben auch schon im Wettzentrum hören könnten oder bei den Aussagen aus dem Wettzentrum. Sie selbst hat, als sie angefangen hat, nicht gewusst, wie die Situation in der Tiermedizin ist. Aber als sie tiefer und tiefer sich mit dem Thema beschäftigt hat, war es ja auch verständlich. Denn die Tierärztinnen arbeiten in so unterschiedlichen Bereichen. Die haben immer wieder mit Euthanasie zu tun. Die kommen eben, haben Zugang zu den Mitteln. Die haben die Diskussion über Geld. Also kann ich ein Leben retten und muss dann aber auf den finanziellen Aspekt schauen. Und es gibt komplexe mentale, gesundheitliche Probleme oder Herausforderungen für Tierärzte. Es geht nicht um den Suizid, das ist das Ende. Es geht um Burnout, es geht um Fatigue, es geht darum, dass Leute Angststörungen bekommen, dass sie Probleme haben, den Stress zu regulieren, Depression und. Und Gigi Santos, und damit endet sie dann in dem Zitat, was wir aus unserem Gespräch genommen haben, stellt nochmal klar da, dass es eben nicht nur um Deutschland geht, das ist auch nicht nur ein Problem der USA oder Europa, sondern es ist in Australien, es ist überall. Und sie sagt in ihren Augen, und das ist dieser letzte Satz, sie findet, dass Tierärztinnen eben eine Menge tun müssen und dass der Tag, der Arbeitsalltag einfach gespickt ist mit einer Menge kleiner traumatisierender Erfahrungen.
Jetzt gehen wir zu einer ganz jungen deutschen Institution, das ist die Vethilfe, die 2021 von einer Gruppe engagierter Tierärztinnen, TFAs und Studierenden gegründet wurde, die selbst erlebt haben, wie belastend der tierärztliche Alltag sein kann. Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, niemand sollte in der Tiermedizin allein mit seinen psychischen Problemen bleiben müssen.
Ich habe mich aufgemacht, die Mikrofone eingepackt, bin nach Berlin gefahren, nach Kleinmachnow, muss man richtigerweise sagen, bei Berlin, und habe Maike de Rose getroffen. Sie ist im Vorstand der Vethilfe und habe mit ihr wirklich sehr lange und ausführlich gesprochen und letztlich ähnliche Fragen besprochen, wie wir die auch im Vetzentrum besprochen haben, aber aus einer anderen Perspektive. Und los geht's auch bei ihr mit der Frage, wie präsent ist das Thema mentale Gesundheit überhaupt in der Tiermedizin?
Häufig auch bekommt man auch mit, auch jetzt durch Social Media, dass es sehr erstaunt ist, dass Kunden, Kollegen sagen, Mensch, es war aber so ein fröhlicher oder sie war so eine engagierte Tierärztin und zack, plötzlich ist derjenige nicht mehr da und hat sich das Leben genommen. Und das finden wir alle sehr traurig. Tatsächlich, ich glaube auch, dass fast jeder Kollege in Deutschland, der in der Tiermedizin unterwegs ist, auf jeden Fall an der zweiten Ecke jemanden kennt, der sich suizidiert hat. Und wir alle sind der Meinung, die Welt wäre tatsächlich ein besserer Ort, wenn diese Menschen da wären, nicht diesen Ausweg nehmen müssen. Und da wir da nicht ansetzen können, ne, das ist ja ein Riesenthema, bis du dich suizidierst, ist für uns die Vethilfe mit der Hotline einen Schritt ganz niedrigschwellig anzufangen und zu sagen, hey, bevor du verstummst, dich zurückziehst und dann irgendwann den letzten Schritt gehst, lass uns vielleicht drüber reden. Ich hatte beruflich schon mal mit so einem Thema zu tun, weil es gibt auch Firmen, die du als Firma dir einkaufen kannst, die so einen Service bieten. Damals war aber das Thema, dass eine Unsicherheit bestand, wenn du ja eine gewisse Anzahl Mitarbeiter hast und man weiß zum Beispiel, wer Alkoholprobleme hat oder solche Themen. Und es gibt ja dann doch am Ende eine Übersicht, wie viele Leute haben angerufen, welche Themen sind so. Dann hast du nicht unbedingt mehr eine Anonymität, plus ja auch Berührungsängste. Kann ich auch wirklich verstehen, wenn ich Arbeitnehmer wo bin und mein Arbeitgeber bietet mir das an, ob ich da wirklich mein Innerstes selbst öffnen würde, kann ich absolut verstehen, wenn jemand sagt, nee, sorry, das Arbeitskontext, so viel Vertrauen habe ich nicht.
Sascha, das kann man ja sehr, sehr gut verstehen. Wie aber ist denn jetzt genau das Angebot von der Vethilfe?
Also Maike erzählte mir, dass sie Vetlife, die sind auch schon ganz lange unterstützend tätig, kommen aus England, kennengelernt habt bei ihrer Recherchearbeit sozusagen. Und die haben das Prinzip der Telefonseelsorge letztlich. Und das haben sie sich als Beispiel genommen.
Ich könnte mich natürlich einfach ans Telefon setzen und sagen, ich höre mal den Kollegen dazu, hat dann aber gewisse Risiken. Ne? Vor allen Dingen auch ein Risiko für denjenigen, der es täte, am Telefon zu sitzen, weil der hört sich ja schon viele unter Umständen harte Themen an. mit dem Risiko gleichzeitig. Die Tiermedizin, die Probleme, ja, sie können grundverschieden sein, aber es gibt unter Umständen auch Geschichten, die können sehr ähnlich sein. Das heißt, unter Umständen begegnet mir meine eigene Lebensgeschichte, die ich nicht verarbeitet habe. Das kann extrem triggern und wirklich, das kann ja, wenn du vorher vielleicht schon mal eine Depression hattest, die jetzt okay ist, mit der du gut lebst, du hörst es wieder und plötzlich, summ, sitzt du wieder mittendrin. Das heißt, ein Riesenteil, warum die Ausbildung wichtig ist, ist der Selbstschutz. Dass ich quasi empathisch zuhören kann, ohne in diesen Strudel gerissen zu werden. Die Ausbildung ist aber auch wichtig, natürlich, um eben, ist ein bisschen anderes Mindset, was man hat, wenn man Telefonseelsorge macht, sei es bei uns jetzt, wir nennen es ja Wettseelsorge, aber es basiert auf den Grundprinzipien der Telefonseelsorge, mit denen wir auch die Ausbildung zusammen machen.
Und wie jetzt gerade ganz konkret, ganz praktisch die Unterstützung aussieht, hat mir Maike im Weiteren erklärt.
Im Augenblick sind es 2 Stunden, immer zwischen 20 und 22 Uhr. Wir haben uns für die Zeit entschieden, weil wir gesagt haben, da ist die Schichtwechsel in den Kliniken meistens durch. Die meisten sind dann doch irgendwann bis 22 Uhr zu Hause. Und wenn man es vielleicht an dem einen Tag nicht schafft, kriegt man es vielleicht am Wochenende hin. Da haben wir auch mit Vetlife vorher gesprochen, weil die haben ja die Erfahrung, wo sind so die Hauptanrufszeiten? Und es gab einmal frühmorgens, wenn natürlich in den 24-Stunden-Kliniken Schichtwechsel ist und Kollegen einfach ermüdet und erschöpft sind oder Menschen zur Arbeit gehen und große Angst vielleicht haben davor oder schon wissen, was für Stress kommt, und eben abends. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fangen erstmal abends an. Und mit jeder Ausbildungsrunde erweitern wir das dann.
Was heißt das jetzt ganz genau? Was ist das mit der Ausbildung?
Ausgebildet werden die Menschen, die eben diese Telefonhotline betreuen. Das hat Maike mir erklärt. Und da gibt es einen richtigen Ausbildungsgang. Der wird durch die Telefonseelsorge Brandenburg unterstützt. Ist zwar von der Telefonseelsorge und damit ein kirchlicher Träger, aber es spielt überhaupt keine Rolle, ob man jetzt gläubig ist oder in der Kirche ist oder sonst was. Es geht um die Technik dahinter, wie man Menschen, wie man Sorgen am Telefon aufnimmt, wie man gut zuhören kann. Und diese Ausbildung sind aktuell 9 Samstagstermine. Und im Schnitt geht das 3 bis 4 Stunden. Wir hauen euch in die Shownotes einen Link zur Homepage der Wetthilfe. Da gibt es einen Infobrief und da steht das alles nochmal genau drauf. Die Ausbildung ist kostenlos, aber man muss auch wirklich überlegen, ob man das machen will, damit man es dann auch eben wirklich durchzieht, weil das ist natürlich auch ein Invest an Zeit, an Kompetenz.
Bisher war noch nichts richtig Überraschendes dabei. Also oft ist es ja eine Mischung, das können vielleicht auch alle bestätigen, die das hören, ne? Geht's mir gut privat und es ist beruflich stressig, komme ich gut zurecht? Geht's mir super gut beruflich und ich habe Privatstress, kriegst du es meistens auch noch hin? Kritisch wird's, wenn du viele kleine Themen auf beiden Seiten hast oder 2 große Themen oder 1 großes, viele kleine auf den Seiten verteilt. Und so sieht es auch oft bei den Anrufenden aus. So greifbare Alltagsthemen, die einfach zu viel sind, wenn die auf 2 Schultern lasten. Und das ist ja auch das Prinzip der Hotline, verteil's einfach auf andere Schultern, erzähl mal. Na, es gibt kein zu kleines Thema, um anzurufen, das ist ganz wichtig. Das ist was, was wir zum Teil, das kennen wir auch selber, ne? Oh, ist das Problem groß genug? Habe ich es professionell durchdacht? Habe ich an alles gedacht? Habe ich es schön genug aufbereitet, um drüber zu reden? Ah nee, ich glaube, es ist noch zu klein. Ich lasse es mal wachsen. Eigentlich, wenn ich mich den ganzen Tag damit beschäftige, dann ist es schon groß genug. Das muss nicht mehr wachsen. Und es gibt auch kein Problem, was zu groß ist.
Wir haben ganz zu Beginn über Leidenschaft gesprochen und dass das ein leidenschaftlicher Beruf ist. Und Maike de Rose ist auch von Hause aus leidenschaftliche Tiermedizinerin, auch wenn sie jetzt nicht mehr Kerngeschäft in diesem Bereich arbeitet. Und das hast du ja angemerkt, weil als es um diese Diskussion ging, was ist mit Besitzenden etc. pp., auch mit der Berichterstattung über die Tiermedizin, da wurde sie wirklich richtig emotional.
Es kann nicht sein, dass auf unserem Rücken dieses Empörungsmanagement läuft, weil Tiermediziner, TFAs, wir alle sind Menschen. In der Tiermedizin wird erwartet, du hast ein Röntgen, du hast einen Ultraschall, du hast deine Blutgeräte, du hast am besten noch ein MRT und ein CT und gern noch eine Sinti, also eine Durchleuchtung, und am besten machst du auch noch Herzschrittmacher. Und das aber auf dem Dorf alleine mit einer TFA.
Andreas, du kennst, keine Ahnung, wie viele TiermedizinerInnen in unterschiedlichsten Kontexten. Diese Erwartungshaltung, spürst du das? Also, dass die Leute einfach sagen, ja, keine Ahnung, das ist so eine ja nicht mehr realistische Erwartungshaltung. Hast du das schon mal gespürt, dass dir das gespiegelt wurde?
Tatsächlich nicht. Es wird immer wieder erzählt und das ist natürlich auch nachvollziehbar. Also man muss ja davon ausgehen, dass der Patientenhalter, die Patientenhalterin in größtem Stress da ankommt. Mhm. Und letztendlich ist der Tierarzt das Versprechen auf Heilung und auch das letzte Versprechen. Und bei wem sollen sie sich ansonsten beschweren? Hm. Nun gut, aber es ist natürlich immer eine krasse Situation, eine krasse Begegnung und da rauszukommen ist extrem schwierig. Da wäre es natürlich gut, wenn die Besitzerinnen eigentlich noch mehr verstehen würden, was da in der Praxis geleistet wird. Und das ist ja immer mit Patienten, man mit Patienten zu tun hat, die nicht reden können.
Und das, was du da schilderst, diese Herausforderung, hat Maike de Rose, als ich sie ganz zum Schluss gefragt habe, was so ein Wunsch wäre, da hat sie mal den Begriff One Health für sich nochmal neu definiert.
Und eigentlich ist One Health auch das Team, Tierbesitzende und in der Tiermedizin tätige Menschen. Das ist eigentlich auch One Health. Und dann schließt sich irgendwie ein Kreis und das kommt nicht morgen und es gibt jetzt bestimmt auch Kollegen, die denken, ach süß, ne? Naive Ideen und so. Aber ich denke mir halt auch, wenn wir nichts tun, wird es nicht besser.
Und das haben sich auch Doktorin Jana Diekmann, Tierärztin und Dr. Karim Montassa, Tierarzt, gedacht und haben angefangen, was zu tun. Zunächst ein Podcast, Breaking Vet. Und dann haben sie Vetivolution gegründet.
Und Vetivolution ist genau wie Vethilfe eine Initiative im deutschsprachigen Raum, die Peer Support, Ausbildung und Community Building fördern in den Praxen. Und das mit einem klaren Ziel, nämlich Offenheit statt Schweigen.
Und warum es überhaupt keine Alternative zu dieser Gründung gab, das haben sie uns im Gespräch erklärt.
Wir hatten die Schnauze voll, weil es einfach zu viel wurde und wir eine gewisse Frustration verspürt haben, dass sich nicht so viel tut. Also, dass alle sich des Themas bewusst sind, zumindest innerhalb der Branche. Aber dann wird, wenn es wieder einen traurigen Fall gibt, und die kommen ja häufiger vor, wird dann sozusagen Trauer ausgerufen für einen gewissen Zeitraum und dann verschwindet das Thema wieder. Und das Thema verschwindet wieder, das wollten wir nicht länger hinnehmen und haben uns gedacht, ja, da muss doch mal irgendwer was machen. Ach so, wir sind ja irgendwer, dann lass mal was machen. Und dann haben wir einfach losgelegt und unsere Idee war am Anfang, ja, ist ja kein Problem. Wir würden gerne Psychotherapie anbieten in Form von Gruppensitzungen und da suchen wir uns einfach jemanden, der das kann, eine Psychologin, weil wir sind halt tierärztliche Fachidioten so. Wir haben keine Ahnung von Psychologie in dem Maße, dass wir da irgendwie was anleiten können.
Die beiden haben sich dann auf die Suche nach Unterstützenden gemacht für das Projekt.
Und die Organisation ist nämlich spendenfinanziert und gemeinnützig.
Was bei diesen Gesprächen immer wieder gleich war, das erzählt uns Karim im nächsten Ausschnitt.
Bei allen Gesprächen, ausnahmslos allen Gesprächen, waren Tierärzte und Tierärztinnen anwesend, die dann gesagt haben, ja, ich habe auch einen Fall im engeren Bekanntenkreis. Ich kenne da jemanden, der sich suizidiert hat. Und das war ausnahmslos so.
Für mich war vorherrschend so ein großes Gefühl der kollektiven Hilflosigkeit. So habe ich das wahrgenommen. Wann immer eine neue Geschichte aufgepoppt ist, ein Bericht von einem Suizid im Kollegium, das hat Wellen geschlagen über die sozialen Medien. Das hat dafür gesorgt, dass jeder so eine Trauerbadge auf seinem Profilbild getragen hat. Und das hat nach meinem Gefühl die Branche mindestens für ein paar Tage so ein bisschen lahmgelegt, weil alle gefangen waren in diesem Gefühl von schon wieder. Und das war dieses Gefühl der Hilflosigkeit, ist ja psychologisch sowieso was, was wahnsinnig schwer zu ertragen ist und was eine riesig hohe Belastung mitbringt. Das heißt, eigentlich haben wir mit unserem Projekt auch so ein bisschen Selbsttherapie betrieben, diesen Weg raus aus der Hilflosigkeit zu finden und zu sagen, okay, irgendwas muss man jetzt mit diesem Gefühl tun. In der Tiermedizin ist es absolutes Neuland. Dieser Begriff Supervision ist nicht bekannt. Man muss erklären, was es bedeutet. Man muss Zweifel überwinden. Man muss die Leute davon überzeugen, dass es was Gutes sein kann. Wo wir gar kein Problem hatten, das zu erklären und Interesse zu wecken, war bei den Studis, interessanterweise. Also wir haben das über Social Media verbreitet, dass es diese Gruppen bei Vetivolution gibt. Und wir hatten eine wahnsinnige Anzahl von Anmeldungen aus dem Studierendensektor. Und das hat uns im Prinzip auch wieder gezeigt, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Weil da ist der Punkt anzusetzen, ne? Wenn die noch bereit sind, Inhalte aufzunehmen, wenn wir präventiv arbeiten können, bevor die in die Praxen und Kliniken gehen. Das ist der Punkt, an dem man wirklich gut wirksam werden kann. Wir reden jetzt hier viel über die Suizidzahlen. Und das ist ja auch häufig der Aufhänger für Publikationen, für Presseaufarbeitungen. Und ich verstehe schon, woher das kommt. Das sind Zahlen, die man ins Verhältnis setzen kann. Das sind Vergleiche, die man ziehen kann zu anderen Branchen. Das ist was sehr Plakatives. Das ist ein harter Kontrast zu diesem, ich nenne es immer gerne Playmobil-Beruf, den wir haben, der sehr gut vorstellbar ist, den jedes Kind beschreiben kann. Mir ist ganz, ganz wichtig zu sagen, ich mag es nicht, das Thema an den Suizidzahlen aufzuhängen. Weil wir reden hier über die Spitze eines Eisbergs. Bis sich eine Person suizidiert, ist ganz viel anderes passiert und ist in ganz vielen anderen Personen, die diese Spitze nicht erreichen, ganz anderes passiert. Also wir betrachten dann nicht, wie viele Menschen haben Depressionen oder andere psychische Erkrankungen entwickelt, wie viele Suchterkrankungen sind entstanden. Wie viele Beziehungen sind zerbrochen an der Belastung durch den Job? Wie viele Menschen haben das Tätigkeitsfeld gewechselt, weil sie es nicht mehr ertragen können? Etc. pp. Diese ganz vielen kleinen oder auch nicht nur ganz kleinen Dinge, die auf dem Weg dahin passieren, finden, um im Bild zu bleiben, unter der Wasseroberfläche statt. Und das ist der viel, viel größere Teil. Und da muss man ansetzen, um das Thema zu bearbeiten.
So diese Suizidrate, das ist halt das, was überall auftaucht. Und wenn der Spiegel darüber berichtet, dann redet der nicht über, ja, Tiermedizin ist irgendwie ein belastender Beruf, sondern der redet halt über die Suizidrate, weil das einfach einfach ist, ist plakativ. Und wir müssen das irgendwie auch ansprechen, aber gleichzeitig versuchen wir dann immer so, wie Jana das gesagt hat, so den Blick auf den Rest von diesem Eisberg zu lenken, um halt zu zeigen, okay, das ist ein Riesenthema, das halt viel, viel mehr Leute betrifft, weil wir uns erhoffen, dass sich dann noch mehr Leute davon angesprochen fühlen. Weil es natürlich einfach ist zu sagen, ja, wieso, ich fühle mich jetzt nicht suizidgefährdet, das betrifft mich nicht. Aber dieser, dass man sich in diesem Eisberg befindet, das ist schon viel niedrigschwelliger der Fall. Und genau die Leute wollen wir ja ansprechen, bevor es quasi zu schlimm wird.
Was ich ganz besonders fand, war, als Karim Montasser erzählt hat, wie er das erlebt, wenn die in die Universität gehen. Weil die haben heute die Möglichkeit, Vorlesungen zu begleiten bei den jungen Semestern. Und was er da ja spürt und an Feedback mitbekommt.
Dass den Luxus haben, einmal im Jahr zwei Vorlesungen an der Uni Gießen halten zu können. Und zwar für die ganz niedrigen Semester. Also sie haben gerade angefangen. Und da reden wir dann über mentale Gesundheit. Und die sind so krass aufgeklärt, die wissen immer total Bescheid. Und ich weiß noch, als ich das allererste Mal diese Vorlesung gehalten habe, da bin ich da hingegangen mit meiner lustigen PowerPoint und ich habe bei Adam und Eva angefangen, wollte erklären, das ist mentale Gesundheit, hierauf müsst ihr achten. Und dann habe ich die ersten zwei, drei Folien gemacht, habe dann in gähnende Gesichter geschaut und meinte so, wisst ihr das alles schon? Und so, ja, kollektives Nicken. Und die informieren sich halt bei Social Media und wissen einfach schon super viel über mentale Gesundheit, sind super reflektiert, haben total auf dem Schirm, was geht, wo ihre Grenzen sind, wo die Grenzen überschritten werden, wenn jemand von außen kommt und so weiter und so fort. Wenn die jungen Leute ins Studium kommen, sind die eigentlich cool und aufgeklärt und wissen Bescheid. Und die verlieren ein bisschen von dieser Aufgeklärte, die bröckelt sozusagen im Laufe des Studiums, einfach aufgrund des Druckes, der von außen kommt. Und da Resilienz zu machen, gegen diesen Druck standzuhalten, sich diese innere Stellung beizubehalten, das ist so ein bisschen die Mission, aber auch die Hoffnung, weil wir sehen, okay, die kommen viel, viel aufgeklärter, als wir das damals waren. Also viel, viel aufgeklärter, als ich damals ins Studium gegangen bin, kommen die rein. Und das zu erhalten, das ist schon mal eine gute Motivation.
Den Leuten muss bewusst sein, du befindest dich in einem System, in dem, egal was du für dich persönlich mitbringst, es wahrscheinlicher ist, dass du in Situationen gerätst, die dich mental mindestens fordern, wenn nicht überfordern werden. Das heißt, Aufklärung ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist die strukturelle Arbeit. Das heißt, es muss an Arbeitsbedingungen gearbeitet werden, es muss an den Ausbildungskonzepten gearbeitet werden. Das ist der strukturelle Teil, den sicherlich nicht eine einzelne Organisation auffangen können wird. Der dritte Punkt, und da sehen wir WTOpollution am ehesten, ist die individuelle Unterstützung. Das heißt, bis diese Maßnahmen der strukturellen Veränderung greifen und bis sich die Aufklärung so langsam durch die Schichten gefressen hat, müssen wir den Leuten, die schon mittendrin stehen, die jeden Tag diese Situationen aushalten, müssen wir irgendeine Art von Support anbieten können. Da ist unser Fokus, Direkthilfe. Und wir machen das in so einem mehrstufigen Modell, je nachdem, wie viel Interaktion die Leute haben möchten. Wenn man sich nur ein bisschen informieren möchte, Tipps holen möchte und was durchlesen möchte, haben wir einen Erste-Hilfe-Kasten auf unserer Website. Da sind verschiedene Fragestellungen aufgearbeitet, zum Beispiel, ab wann ist Prüfungsangst nicht mehr normal, wie gehe ich mit zu viel Stress um in der Klinik, spezifisch für die Tiermedizin ausgearbeitet, von PsychotherapeutInnen geschrieben, mit praktischen Tipps. Da kann man sich Sachen durchlesen. Wir haben diesen Podcast, um den Dialog zu fördern. Und die praktischen Angebote sind beispielsweise die Supervisionsgruppen, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Und dann aber im nächsten Schritt auch für Personen, die sagen, okay, mir geht es gut in meinem Job. Ich möchte aber gerne in meinem Mikrokosmos, in meiner Praxis, in meiner Klinik das Team unterstützen, haben wir die Team-Support-Ausbildung. Das ist ein Jahresprogramm und bildet Personen aus, darin Menschen in Krisensituationen aufzufangen. Die lernen richtig konkret Gesprächstechniken und Leute einzuschätzen, die lernen ganz viel Hintergrund zu psychischen Erkrankungen und die lernen die Verknüpfung zur Tiermedizin und wie man wirklich in deren Umgebung Veränderungen schaffen kann. Der andere Punkt, der kommt so langsam, aber der hat in der Vergangenheit noch viel zu wenig Aufmerksamkeit erfahren, das sind die AmtsveterinärInnen. Zu denen fängt es gerade erst an, Studienergebnisse zu geben. Und da starten so die ersten Projekte, dass sich Amtsleitungen auch da zuständig fühlen und Unterstützung leisten wollen. Und die haben mitunter nochmal ganz andere Themen und eine ganz andere Belastung als klinische KollegInnen. Die haben nie ein gutes Verhältnis zu ihren, oder fast nie ein gutes Verhältnis zu ihren KlientInnen. Die kommen immer als negativer Faktor in ein System rein. Die müssen sich mit sehr aggressiven Menschen auseinandersetzen. Die müssen Tiere aus ihrer Umgebung rausnehmen. Auch wenn man vielleicht weiß, die werden jetzt vermutlich Jahre oder sogar den Rest ihres Lebens im Tierheim verbringen.
Jana Dickmann schaut im nächsten Ausschnitt in die Zukunft. Aber ich hake hier kurz ein, Andreas, weil wie hast du das empfunden, als sie sagte, das ist so eine Gruppe, die so noch gar nicht in der Wahrnehmung ist, die Amtstierärzte, AmtsveterinärInnen?
Ich muss dazu sagen, dass ich ja eigentlich nur mit Kleintierärztinnen zu tun habe. Und nach diesem Gespräch, als wenn da so eine Schleuse oder so ein Tor geöffnet wurde, bin ich mit dem Thema fast täglich konfrontiert worden. Also es ist ein Problem und man muss drüber sprechen. Das habe ich gelernt.
Und jetzt schauen wir mit Jana Dickmann in die Zukunft, was sie sich wünscht.
Das muss ein großes gemeinsames Projekt werden, die Tiermedizin stark aufzustellen und so nachhaltig aufzubauen, dass es für zukünftige Generationen eben keine Gefährdung per se mehr bedeutet, in dieses Berufsfeld zu gehen. Und ja, ich hoffe, dass ich bis dahin noch viel mehr Organisationen und Einzelpersonen und Player in der Branche engagieren, um das wirklich unvermeidbar zu machen. Es darf keiner mehr innerhalb der Tiermedizin die Möglichkeit haben, an diesem Thema vorbeizugehen. Es darf nicht mehr die Möglichkeit geben, wegzuschauen und zu sagen, das betrifft mich nicht oder das die und die Personen sind daran schuld oder die und die Personengruppen sind schuld oder das und das ist schuld. Es muss ein kollektives Verständnis davon entstehen, dass es nötig ist, dass alle daran arbeiten. Und die Datenlage, sind wir mal ganz ehrlich, die könnte eindeutiger nicht sein.
Und damit sind wir fast am Ende dieser dritten Ausgabe Wettrekorder und ich bin immer noch tief bewegt, dank der tollen Gespräche unserer Gäste. Und ich kann nur sagen, schaut in die Shownotes rein. Wir haben ganz viele Links gesetzt, natürlich zu den Organisationen, die wir hier als Gäste hatten und natürlich zu anderen weiterführenden wichtigen Informationen.
Eine der wichtigen Informationen ist natürlich der Link zu dem begleitenden Artikel in der aktuellen Ausgabe der Katzenmedizin Nummer 26. Wer möchte, kann sich diese Ausgabe kostenlos anfordern oder einfach auf Just for Vets auf der Startseite nachschauen. Da kann man das auch nochmal wunderbar lesen. Wiederum mit allen Links.
Und wenn ihr keine Folge Wettrekorder verpassen wollt und wenn ihr anderen Menschen, die Lust haben auf Informationen aus der Tiermedizin, die Suche erleichtern wollt, ja, dann abonniert unseren Kanal, das hilft wirklich weiter. Und natürlich freuen wir uns auch über Kommentare, über Anregungen von eurer Seite und Feedback. Und damit sagen wir vielen Dank fürs Reinhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und Doktorin Jana Dickmann, die hat ganz zum Schluss auch noch einen Appell an euch alle da draußen.
Wenn ihr Lust habt, tätig zu werden für die mentale Gesundheit in der Tiermedizin, das Geringste, was ihr machen könnt, ist, diese Organisation, und das sind nicht nur wir, zu unterstützen. Und wenn es nur mit einem Follow, einem Like, einem Newsletter-Abo ist, wenn ihr Lust habt, noch mehr zu tun, wir sind auch immer auf der Suche nach Menschen, die mit uns zusammenarbeiten. Also wir machen das alle ehrenamtlich nebenher. Wir sind mittlerweile ein Team aus 8 Leuten. Wir wachsen langsam und stetig und wer Lust hat, sich zu engagieren, ist immer herzlich willkommen bei uns.